SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch einen schönen guten Morgen. Beim Geld hört die Freundschaft auf. Diese Redensart gilt nicht nur im Privaten, sondern gerade auch in der Politik. SPD, Grüne und FDP feilschen, wofür der Staat im kommenden Jahr wie viel Geld ausgeben darf. Die geplante Verabschiedung des Haushaltsentwurfs heute im Bundeskabinett ist erst einmal verschoben. In der SPD rechnet man allerdings mit einer Einigung in Sachen Haushalt bis zum Ende dieser Woche. Das berichten Teilnehmer nach der gestrigen Fraktionssitzung. Zurückhaltung hingegen bei der FDP. Die Opposition aus CDU und CSU bereitet sich auf Neuwahlen vor. Über Schicksalstage in der Ampelkoalition berichtet SWR-Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Nach der Fraktionssitzung zeigt sich die SPD zuversichtlich. Bis Ende der Woche werde mit einem Ergebnis in Sachen Haushalt gerechnet, berichten Teilnehmer. Kanzler Scholz habe sich in der Sitzung zu diesem Ziel bekannt und Ende der Woche heiße Freitag. In der FDP gibt man sich hingegen skeptisch. Fraktionschef Christian Dürr sagt, auf ein oder zwei Tage komme es nicht an, sondern auf die Rahmenbedingungen. Die Schuldenbremse müsse eingehalten werden. Seit Wochen versuchen die Spitzen der Ampelkoalition, eine Milliardenlücke im Haushalt für das kommende Jahr zu schließen. Die FDP setzt aufs Sparen. SPD und Grüne wollen lieber eine außergewöhnliche Notlage ausrufen, um mehr Schulden aufnehmen zu können. Ursprünglich sollte der Haushaltsentwurf heute vom Kabinett beschlossen werden. Jetzt wird der 17. Juli angepeilt. In der Opposition rechnet man mit einem Scheitern der Verhandlungen. Der Haushalt werde zur Abbruchbirne für die Ampelkoalition, so CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Wie er rechnet auch CDU-Chef Friedrich Merz damit, dass die Koalition zerbricht. Auf kurzfristige Neuwahlen, sagt er, sei man im Adenauerhaus vorbereitet.
In die USA. Das Strafmaß im Schweigegeldprozess gegen Donald Trump wird erst am 18. September bekannt gegeben. Das hat das Gericht in New York mitgeteilt. Es verwies dabei auf das jüngste Urteil des höchsten Gerichts der Vereinigten Staaten. Das hatte entschieden, dass Amtshandlungen von Präsidenten vor Strafverfolgung geschützt sind. Die Auswirkungen dieser Entscheidung auf den laufenden Prozess sollen jetzt erst einmal geprüft werden. Im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld ist bei Bauarbeiten gestern Nachmittag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie soll morgen entschärft werden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Aus Mainz berichtet Alexander Dietz.
Dafür muss bis 9 Uhr das Gebiet rund um den Fundort in der Nähe des alten jüdischen Friedhofs in einem Umkreis von 500 Metern evakuiert werden. Davon betroffen sind nach Angaben der Stadt Mainz rund 9.500 Menschen in den Stadtteilen Hartenberg-Münchfeld und der Neustadt. Außerdem werde es zu erheblichen Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr kommen. Die Bahngleise zum Mainzer Hauptbahnhof liegen nämlich auch im Evakuierungsgebiet. Für hilfsbedürftige Personen sollen laut der Stadt Mainz Transportmöglichkeiten, ein Bürgertelefon und eine Betreuungsstelle bereitgestellt werden. Welche Straßen am Donnerstag von der Evakuierung betroffen sind, steht auf der Internetseite der Stadt Mainz.
Durch Hurricane Beryl im Südosten der Karibik sind mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem hat er schwere Verwüstungen angerichtet. Die Zahl der Verletzten ist noch unbekannt. Nach Behördenangaben zog der Sturm mit Windgeschwindigkeiten bis zu 260 Kilometern pro Stunde unter anderem über das Touristenparadies Union Island hinweg. Der Wirbelsturm der höchsten Kategorie 5 wird heute im Laufe des Tages Jamaika erreichen. Und jetzt zur Fußball-Europameisterschaft. Die Achtelfinalbegegnungen sind durch.
SWR aktuell. Euro 2024.
Die Niederländer stehen nach einem 3:0-Sieg gegen Rumänien im Viertelfinale. Die Oranje spielen am Samstag gegen die Mannschaft aus der Türkei. Die hat sich mit 2:1 gegen Österreich durchgesetzt. Michael Augustin.
Mit Pyrofackeln, Jubeltänzen und Gesängen, so haben die türkischen Fans diesen Sieg gefeiert. Und ganz besonders 2 Spieler. Torhüter Mert Günok, der in der Nachspielzeit mit einer Weltklasse-Parade das Ausgleichstor von Baumgartner verhinderte, und Meri Demiral, der Abwehrspieler, erzielte beide Tore. Beide nach einer Ecke. Das erste nach nur 57 Sekunden mit dem Fuß und das zweite nach einer guten Stunde mit dem Kopf.
Wir hatten fantastische Unterstützung von unseren Fans. Ich bin sehr stolz, Türke zu sein. Es war ein wichtiges Spiel für mich und das ganze Team. Wir haben hart gearbeitet. Ich bin sehr glücklich, sehr stolz. Hoffentlich geht es so weiter. Danke an alle.
Erstaunlich, noch nie war die Türkei bei einer EM nach einer Ecke erfolgreich gewesen. In diesem Spiel gleich 2-mal. Ebenso die Österreicher Mitte der 2. Halbzeit. Ecke Sabitzer, Kopfballverlängerung Posch und dann Gregoritsch mit dem 1:2. Danach entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, auf das der Türkei. Aber die hatte leidenschaftliche Verteidiger und eine Weltklasseaktion ihres Torhüters.
Natürlich haben die türkischen Fans den Sieg ihrer Mannschaft gefeiert, auch bei uns im Südwesten. Und so hörte sich das in Mannheim nach dem Abpfiff an.
Die Türken machen das Unmögliche immer möglich.
Gewonnen, ajo, Viertelfinale gekommen.
Es war aber auch klar, dass wir gewinnen und jetzt Mannheim lahmlegen. Jetzt geht's richtig los.
Es wurde einfach zu groß geredet, dass die Türkei das nicht schaffen würde. Der Ball ist rund, ich sag's mal so.
War ein schwieriges Spiel. Na, zweite Halbzeit haben die Österreicher ein bisschen Druck gemacht, aber ja, sind wir standgeblieben. War das schönste Spiel von dieser EM.
Und wir gewinnen auch die EM.
Viertelfinale ist machbar. Wenn wir das machen, sind wir durch. Und ich würde mich freuen, wenn wir Deutschland gegen Türkei sehen würden. Das wäre das schönste Finale überhaupt.
Freude also bei den türkischen Fans, Enttäuschung bei den Österreichern. Die galten als Geheimtipp bei der EM und so konnte auch Stürmer Michael Gregoritsch, der beim SC Freiburg spielt, nicht glauben, dass sein Team raus ist.
Ich bin sehr, sehr enttäuscht, sehr, sehr traurig. Ich glaube, dass wir nicht verdient haben zu verlieren heute. Aber Glückwunsch an Türkei. Wenn du 2-1 gewinnst nach 90 Minuten, dann stehst du im Viertelfinale.
Jetzt ist Pause bei der EM bis Freitag, dann finden die ersten beiden Viertelfinalbegegnungen statt, und zwar Spanien gegen Deutschland in Stuttgart ab 18 Uhr und Portugal gegen Frankreich in Hamburg. Anstoß ist dann 21 Uhr. Zum Tennis, da hat in Wimbledon gestern die erste Runde begonnen und Alexander Zverev steht nach einem glatten Dreisatzsieg gegen den Spanier Roberto Caballes Baena in Runde 2. Hinterher meinte Zverev, dass Vorbereitung alles ist.
Also man muss schon auf dem Trainingsplatz gewisse Dinge machen und man muss sich schon wohlfühlen, bevor das Turnier losgeht. Wenn du dich nicht so wohlfühlst im Training, wenn du das Gefühl hast, irgendwas funktioniert nicht, dann bringst du das mit auf den Platz, bringst du das mit auf den Matchplatz. Und ich habe viel und hart gearbeitet in den Trainingswochen jetzt. Ich habe alles dafür getan, damit ich mich wohlfühle, und momentan tue ich das und ich hoffe, dass es auch weiterhin im Turnier so bleibt.
Bei den Frauen gewann Laura Siegemund in 2 Sätzen gegen die Ukrainerin Katharina Beindl. Ausgeschieden sind dagegen Tatjana Maria und Angelique Kerber.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Am Vormittag soll es auch mal trocken werden, doch bald fängt es in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg schon wieder an zu regnen. Die Höchsttemperaturen dazu heute 13 bis 20 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Warum die deutsche Wirtschaft lahmt, das hat viele Gründe. In einem Wort zusammenfassen kann man das mit Wachstumsbremse. Darum geht's in dieser Woche im SWR aktuell Infodate am Morgen. Eine Wachstumsbremse ist die Betreuungskrise. Akuter Personalmangel, fehlende Plätze, gekürzte Öffnungszeiten. An den oft katastrophalen Zuständen in den Kitas verzweifeln nicht nur Eltern, sondern zunehmend auch die Arbeitgeber. Denn eine so unzuverlässige Kinderbetreuung belastet den Wirtschaftsstandort Deutschland. Das sagen auch Führungskräfte im Südwesten. SWR aktuell Reporterin Laura Koppenhöfer berichtet.
Maschinenbauingenieurin Elke Mühlbauer arbeitet bei einem Autozulieferer in Pforzheim. Durch dauerhaft verkürzte Kita-Zeiten und das Staurisiko auf der A8 muss sie an Präsenztagen um 14 Uhr alles stehen und liegen lassen.
Mitten in der Besprechung, und wenn wir gerade bei einem spannenden Thema sind oder gerade bei meinem Thema sind, dann kann ich nur sagen, ach ja, tschüss, ich muss jetzt leider weg.
Und es könnte bald noch schlimmer kommen mit einer Erstklässlerin, die bisher keinen Hortplatz hat. Dabei will die Entwicklerin eigentlich mehr arbeiten, nicht weniger.
Weil dann hätte ich zumindest nicht mehr so das Gefühl, ich arbeite halbtags, sondern dann wäre ich wieder deutlich näher dran und könnte auch ein ähnliches Pensum leisten und hätte einen ähnlichen Einfluss auch auf die Themen. Solange das aber so unsicher ist, ist es halt einfach Mist. Und dann wohnt man hier in der Technologieregion Karlsruhe. Da finde ich das noch frustrierender. Wir sitzen doch eigentlich hier an der Quelle. Da müssen wir doch auch gucken, dass wir die Leute in einen Job bekommen.
Welch enormes Arbeitspensum so verloren geht, hat die Jobplattform StepStone kürzlich hochgerechnet. Demnach wollen 66% der teilzeitbeschäftigten Eltern, oft Mütter, aufstocken, werden aber durch Rahmenbedingungen wie eine unzureichende Kinderbetreuung daran gehindert. So bleibe ein Wirtschaftspotenzial von insgesamt mehr als 20 Milliarden Euro ungenutzt, so die Autoren. Eine Rechnung, die Stefan Küpper vom Dachverband der baden-württembergischen Wirtschaft für realistisch hält.
Am Ende ist es immer das gleiche Rechenexempel. Welche Aufträge kann ich dann eben nicht mehr annehmen oder umsetzen, weil mir die Leute dafür fehlen? Da kommen natürlich auch Unternehmen an ihre Grenzen, die vieles möglich machen im Bereich der Flexibilisierung von Arbeitszeiten. Aber ein Mindestmaß an Planbarkeit muss natürlich darstellbar sein.
Stattdessen maximale Unplanbarkeit. Dass die vielen kurzfristigen Betreuungsausfälle vor allem die Mütter auffangen, kann der Wirtschaftsvertreter bestätigen. Sonst würde die Kita-Krise die noch immer männlich dominierte Industrie im Südwesten wohl noch härter treffen. Doch eine Lösung könne das kaum sein.
Wenn es dann tatsächlich gelungen ist, junge Frauen für dieses Berufsfeld zu begeistern, sie haben einen entsprechenden Berufseinstieg gemeistert und sind dann in der Familienphase in dieser Form wieder zurückgeworfen, das hat natürlich eine besonders bittere Note.
Zurückgeworfen. So fühlt sich auch Laura Heinze aus Weingarten. Als Unfallchirurgin arbeitet sie in festen Schichten, die Kita noch weniger abdeckt, seit die Öffnungszeiten auch hier dauerhaft gekürzt wurden. Und selbst das kann Spontanausfälle nicht verhindern.
Ich gehe morgens schon mit einem Druckgefühl zur Arbeit, weil ich immer im Hinterkopf habe, schaffe ich meine Arbeit heute, damit ich pünktlich rausgehen kann, oder verkürzte Öffnungszeiten, wo ich morgens auf der Arbeit eine Nachricht von der Kita bekommen habe. Heute schließen wir 3 Stunden früher und das bedeutet immer mehr Arbeit für die anderen, es bedeutet immer Unmut.
Weil nicht alle notfalls den Großeltern-Joker ziehen können, wie sie es nennt, wechseln in ihrem Umfeld immer wieder Ärztinnen und Pflegerinnen aus der Patientenversorgung ins Büro. Oder kündigen ganz. Auch Laura Heinze weiß nicht, wie lange sie noch im OP-Saal arbeiten kann oder ob sie absehbar auch zu denen gehört, die den Fachkräftemangel unfreiwillig noch größer machen.
Die Arbeit bleibt die gleiche, die Arbeit wird tendenziell mehr, die Leute werden aber weniger. Auf die, die noch da sind, steigt der Druck immer mehr. Das ist ganz schwierig.
Wachstumsbremsen in der deutschen Wirtschaft, unsere Serie im SWR aktuell Infodate am Morgen. Und morgen früh geht's um hohe Löhne und Abgaben, die Wirtschaft ebenfalls ausbremsen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Gleiche Lebensverhältnisse in Deutschland, egal wo man wohnt, hört sich selbstverständlich an, ist es aber nicht, obwohl das Grundgesetz das vorschreibt. Die Ampelkoalition will an diesem Punkt jetzt Nägel mit Köpfen machen. Im Bundeskabinett soll heute der erste Gleichwertigkeitsbericht der Regierung beschlossen werden. Darin wurden die Lebensverhältnisse in Deutschland untersucht. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Innenministerin Nancy Faeser stellen das Ganze dann am Mittag vor.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Jan-Frederik Willems findet, der Bericht kann ein wichtiges Puzzleteil sein, um das Auseinanderdriften der Gesellschaft zu stoppen.
Was uns Deutsche wohl am meisten eint, ist die Gewissheit, dass das Gras beim Nachbarn immer grüner ist als im eigenen Garten. Die Klage ist halt das Lied des Deutschen. Doch neben der nur gefühlten Benachteiligung, die immer nur einen selbst betrifft, gibt es natürlich auch handfeste, echte Unterschiede in den Lebensverhältnissen. Wo die hinführen, haben wir in den Schlagzeilen nach der letzten Europawahl wieder einmal gesehen. So unterschiedlich wählen Ost und West, Stadt und Land, Arbeiter und Akademiker. Dabei ist es doch eigentlich gar nicht überraschend, dass so unterschiedliche Lebensverhältnisse auch unterschiedliche Wahlverhalten mit sich bringen. Ist ja schön und gut, sich für das 49-Euro-Ticket einzusetzen, aber damit lockt man niemanden in der Lausitz in die Wahlkabine, der eh schon nur einmal alle 2 Stunden einen Bus vorbeifahren sieht. Auch einen Meat-Free-Monday in der Unikantine finde ich richtig und wichtig. Aber wo berührt das die Lebensrealität des Dachdeckers auf der Alp? Gerade wenn man die Augen vor diesen Realitäten verschließt, macht man es Menschenfängern von rechts leicht, sich als Kümmerer zu verkaufen. Wer sich nicht mit der Frage beschäftigt, was uns als Deutsche eint und was uns trennt und unterscheidet, der ignoriert das Problem der gesellschaftlichen Polarisierung. Deshalb bin ich gespannt auf den Gleichwertigkeitsbericht von Habeck und Faeser. Auch wenn das schmerzhafte Fazit am Ende sein könnte, dass mein Rasen im Vergleich zum Nachbargarten doch ganz okay aussieht.
Jan-Frederik Willems mit seinen Anmerkungen. Ebenfalls Thema im Bundeskabinett ist heute die Finanzierung der Pflegeversicherung. Es droht ein neues Milliardenloch, weil die Zahl der pflegebedürftigen Menschen weiter steigt. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern verschiedener Ministerien legt einen Bericht vor. Jan Zimmermann.
5 Ministerien haben an dem Bericht gearbeitet, darunter das Gesundheits-, Finanz- und Wirtschaftsministerium. Auf ein Konzept, wie die steigenden Pflegekosten finanziert werden sollen, haben sie sich nicht geeinigt. Lediglich 4 verschiedene Modelle für ein künftiges Finanzierungssystem werden vorgestellt. Von der aktuellen Pflegeversicherung mit einer freiwilligen oder einer verpflichtenden privaten Zusatzvorsorge bis hin zu einer Pflegeversicherung als Vollversicherung, die alle Kosten übernimmt und bei der Eigenanteile, zum Beispiel im Pflegeheim, wegfallen. Dafür müsste die Pflegekasse aber mit deutlich mehr Steuermitteln aufgestockt werden. Das könnten sich SPD und Grüne vorstellen. Die FDP setzt dagegen darauf, dass die Versicherten mehr privat vorsorgen.
Baden-Württemberg soll ein neues Rettungsdienstgesetz bekommen. Heute ist ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg dahin, nämlich eine Anhörung im Innenausschuss des Stuttgarter Landtags. Vertreter von Kommunalverbänden und Rettungsdienstorganisationen bekommen die Möglichkeit, Stellung zu beziehen. Knut Bauer.
Bei Notfällen soll der Rettungswagen künftig innerhalb von 12 Minuten am Einsatzort sein. Bisher beträgt die Zeitspanne 10 bis 15 Minuten. Die neue Hilfsfrist soll nach dem Gesetzentwurf des Innenministeriums in 95% der Fälle eingehalten werden. Daneben gibt es eine stärkere Differenzierung. Bei akuten Notfällen wie einem Herzinfarkt müssen die Rettungsdienste schneller beim Patienten sein als bei einem Beinbruch. Neu ist auch, dass Telenotärzte zu Einsätzen gerufen werden können. Grund für die Novelle ist ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg, der Regelungen aus dem bisherigen Rettungsdienstplan für unwirksam erklärt hatte.
In Stuttgart wird heute den Opfern des Völkermords an Jesidinnen und Jesiden durch den sogenannten Islamischen Staat gedacht. Anlässlich des 10-jährigen Jahrestags ist Friedensnobelpreisträgerin und Jesidin Nadia Murad zu Gast und weiht gemeinsam mit Ministerpräsident Kretschmann ein Denkmal ein. An den 4 baden-württembergischen Unikliniken finden heute noch einmal Warnstreiks statt. Gleichzeitig steht in Stuttgart die letzte geplante Runde der Tarifverhandlungen an. Sollte es keine Einigung geben, wird die Gewerkschaft Verdi wohl zur Urabstimmung aufrufen. Dann könnte es einen unbefristeten Streik geben. Auch wenn's nervt, der Deckel bleibt an der Flasche, wenn alles aus Plastik ist. Bei den meisten Flaschen ist das schon länger so. Ab heute ist es nun Pflicht, überall in der Europäischen Union. Helga Schmidt.
Die EU-Richtlinie zur Bindung des Deckels an die Flasche hat einen ernsten Hintergrund und der geht auf das Jahr 2016 zurück. Damals ergab eine Zählung an der Mittelmeerküste auf 100 Metern Strand allein 110 Plastikdeckel, die einfach so rumlagen, achtlos weggeworfen und damit Teil der gigantischen Plastiklawine, die Pflanzen und Lebewesen bedrohen. Tiere nehmen das Plastik auf, es zersetzt sich nur langsam und kann hunderte von Jahren in der Natur verbleiben. Flaschen werden schon relativ oft recycelt, warum dann nicht einfach mit dem Deckel zusammen? Von heute an sind die festsitzenden Verschlüsse Pflicht und zwar überall in der Europäischen Union.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.